Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur allerersten Folge des Delmip-Podcasts. Ich bin Colin Hoffmann und darf zusammen mit Anna Blum die Jugendabteilung des Heimatvereins leiten. Wir haben uns als Ziel gesetzt, mit einer Brücke die Generation zu verbinden. Und das Ganze wollen wir mit Hilfe unserer Stimmen schaffen. Anna, wir haben heute Frau Lobenstein bei uns. Herzlich willkommen, Frau Lobenstein.
Gerne.
Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie sich unsere Stadt entwickelt hat und wie sich das Gefühl von Heimat in dieser ebenfalls entwickeln konnte. Frau Lobenstein, wir werden sehen, es wird eine Geschichte sein, die im 19. Jahrhundert im heutigen Polen beginnt und in unserer Stadt in Delmenhorst endet aber in der Gegenwart, das heißt heute hier mit Ihnen.
Noch einmal der Hinweis natürlich, dass die Rechte des Podcasts eben bei uns beim Heimatverein liegen.
Genau so ist es. Das heißt, wenn Sie diese Datei und die Informationen verwenden wollen, geben Sie gerne Bescheid. Ansonsten freuen wir uns gerne auch über weitere Anregungen und zukünftige Gäste, die mit uns sprechen möchten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Zunächst einmal Frau Lobenstein, würden Sie sich vielleicht kurz vorstellen, was haben Sie für einen Bezug zu Delmenhorst? Welche Verwurzelung gibt es von Seiten Ihrer Familie?
Also mein Geburtsname ist ja Apostel. Und ich wohne in der Tulpenstraße, in dem Haus, das meine Großeltern gebaut haben und wo ich später auch wieder zurückgekommen bin und heute noch lebe.
Und Sie sind also schon immer hier in Delmenhorst gewesen?
Immer.
Schon immer. Und sind aber vom Wohnsitz her immer wieder in unterschiedliche Häuschen gewandert?
In unterschiedlichen, ja, in zwei verschiedenen Straßen, richtig. Die Familien wurden größer und dann wurde das Haus mittlerweile auch zu klein für alle.
Können Sie das vielleicht auf Ihre Großeltern bestätigen oder sah das anders aus?
Meine Großeltern, die sind ja nicht von hier, die sind ja aus dem Schlesischen gekommen. Mhm. Eine aus Oppeln und eine aus Chiemgau.
Was haben die zuvor dort gemacht?
Die waren meine Großmutter war meines Wissens nach, wie Frauen früher so waren, im Haushalt tätig. Und mein Großvater war in der Landwirtschaft tätig. Aber das war natürlich Einkommen, was hinten und vorne nicht reichte. Hm.
Zu welcher Zeit befinden wir uns da?
Um 1900.
Um 1900. Okay, das bedeutet deutlich früher, als Sie es heute sind. Aus welchem Grunde sind Sie denn Ihre Großeltern damals hierher gekommen, um das mal vorwegzunehmen?
Meine Großeltern sind hergekommen durch die Anwerbung der Wolle-Leute. Die Wolle hat ja um Leute Arbeitskräfte geworben. Und die aus dem Schlesischen hatten nicht genügend Arbeit, die Geld einbrachte. Mhm. Und das war der Anlass, warum viele aus Schlesien, aber auch aus Böhmen nach Delmenhorst kamen.
Das war ja zu der Zeit eben ganz normal, dass viele aus der Nordwolle viele Anwerber eben in den Osten gegangen sind und dort aus Böhmen, Galizien, Polen, heutige Ukraine, damit sich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen das hier vorstellen können, eben ganz viele da abgeworben haben. Genau.
Ich denke da, Anna und ich arbeiten zusammen im Museum und wir haben heute erst eine Führung gehabt und da durften wir den jungen Menschen auch das wunderbare Wandbild zeigen. Dieses Wandbild ist ja eine Malerei, das auf Grundlage einer Fotografie geschaffen wurde. Und da sieht man das ganz wunderbar. Da stehen ganz viele Menschen drumherum und es gibt drei Menschen, die besonders hervortreten. In der Mitte ein Bürgermeister, dieses kleine Dörfchen, woher die Menschen auch immer dort kommen mögen. Und ganz links und ganz rechts die angesprochenen Anwerber. Ich glaube, genauso kann man sich das auch vorstellen, wie Ihre Großeltern irgendwann mal hierher nach Delmenhorst gekommen sind. Die hätten dann, gäbe es eine Fotografie davon, wären sie da zu sehen gewesen.
Mit Sicherheit.
Können Sie vielleicht ein bisschen, ja? Ach so, gut. Genau, Frau Lobenstein, können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie das war, als Ihre Großeltern eben ankamen?
Ja, ich kann ja auch nur erzählen aus den Berichten, die ich von denen selber weiß. Genau. Und zwar, immer wieder haben sie betont, meine Großeltern kamen nach Delmenhorst mit Heimweh, Hunger und Rosenkränzen.
Das bedeutet übertragen, sie kamen ja mit ihrer eigenen Kultur hierher in ein protestantisches
Nest, sage ich mal.
Ja. Und da bringen sie als Zeichen, so in diesem Sprichwort, ihre Rosenkränze für den Katholizismus mit.
Genau so ist es.
Auch das sieht man auf dem Bild ganz wunderbar. Das sind ganz eigene Trachten, die Menschen mitbrachten und geschweige denn mitbringen, aber auch sprechen. Auch das war ja eine eigene Angelegenheit.
Ja, sie hatten eine andere Sprachweise und einige sprachen auch das sogenannte Wasserpolnisch.
Ja.
Ich kenne das nicht, aber man konnte raushören, wann es Schimpfworte waren und wann es Schmusereien waren.
Frau Lumstein, wir haben ja auch schon mal zusammengearbeitet. Ja. Da habe ich noch meinen Freiwilligendienst im Museum absolviert. Und da haben wir uns auch schon mit Ihren Großeltern beschäftigt. Mhm. Da haben wir einen ganz wunderbaren Fund gemacht in unserer Kartei. Die Nordwolle hat im Archiv eine Arbeitskartei. Darin sind alle Menschen, so gut man das sagen kann, alle verzeichnet, die jemals auf der Nordwolle gearbeitet haben. Und das gilt eben auch für den Zeitraum, wo ihre Großeltern dort waren. Und da lässt sich sehen, dass beide ihrer Großeltern auf der Wolle gearbeitet haben. Leider lässt sich nicht mehr herausfinden, wo sie gewohnt haben, ob sie jetzt auch auf dem Nordwolle-Gelände untergebracht waren. Aber wissen Sie da was zu?
Also das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, ich bin der Meinung, dass mein Großvater mal sagte, dass er damals eine private Unterkunft hatte. Hatten einige ja auch. Mhm. Und ich glaube, so war zu wissen, dass das bei einer Familie im Pestalozzi-Weg war. Denn da hatten die später auch immer noch, auch während des Krieges, weiß ich, immer noch Verbindungen hin.
Ich finde das recht interessant, denn das, was wir meistens in Führung erzählen, ist dieser Standardweg, in Anführungszeichen, der standardisierte Weg, eher so gesagt. Die kamen an, kamen vielleicht in der Enklave zunächst unter oder wenn sie Glück hatten, später ab 1905 in der Nordsiedlung. Das hier wäre zum Beispiel ein weiteres Mosaikteilchen, um zu zeigen, wie das noch funktioniert hat. Denn es arbeiteten eben auch zu Höchstzeiten bis zu 4000 Menschen in dieser Fabrik. Die konnten nicht immer alle untergebracht werden in den werkseigenen Häusern. Das ging einfach nicht.
Ja, dafür da war das Nordwolle-Gelände auch einfach zu klein für.
Ja, genau. Oder zu wenig Gebäude hatte man eher dafür für die eigenen Arbeitskräfte errichtet.
Genau, apropos Nordwolle, was hatten denn Ihre Großeltern da so gearbeitet eben?
Das weiß ich nicht, ob meine Großmutter nun in der Ringspinnerei oder Facherei war, das weiß ich allerdings nicht.
Aber haben Sie berichtet, wie das Leben auf der Nordwolle funktionierte, wie es für diese Menschen war, dort zu arbeiten?
Vielleicht wie der Alltag auch so ablief.
Also der Alltag war sehr schwer und zwar, man hatte ja zwei Schichten zu arbeiten, Früh- und Spätschicht. Und hinzu kam auch noch, dass es zu der Zeit keine Pausen gab, wie man es heute kennt. Man nahm sich also seine Wasserflasche und sein Brot mit an die Maschine.
Ich finde auch das ist natürlich etwas, was auf den Fotografien nicht so rüberkommt. Nee. Das sieht natürlich alles ganz steril aus und die Menschen müssen natürlich auch im Zuge der alten Fotoapparatur stillhalten und genauso tun und posieren, als ob sie da gerade irgendwas getan hätten. Was gab es noch für Möglichkeiten, sich auf der Nordwolle durchzuschlagen, wenn ich ans Essen denke? Also wenn wir an die Privatstraße denken, vorne dort, wo man heute entlanglaufen kann, glücklicherweise.
Privatweg, heutige Nordwolle-Straße, genau.
Genau, der Privatweg. Auch da gab es ja Möglichkeiten.
Ja, da gab es ja die kleinen Arbeiterhäuser. Mhm. Und wie die zustande kamen, ich glaube, nach meinem Wissens haben da schon die ersten Meister gewohnt.
Genau, ja, ja.
Zu der Zeit.
Ja.
Mhm. Aber wie gesagt, das sind alles nur aus Erzählungen, da kann ich mich nicht festlegen, ob es so stimmt.
Mhm. Und wie sah es dann aus mit dem weiteren Wohnen? Wo ist Ihre Familie dann untergekommen?
Also wie meine Großeltern sich kennengelernt haben und geheiratet haben, wo sie zuerst gewohnt haben, weiß ich nicht, als junges Ehepaar. Aber sie haben sich ganz schnell ein Häuschen gemietet an der Asternstraße. Mhm. Das Haus gibt es heute noch.
Das ist bei Lidl, nicht wahr?
Ja. Und der Parkplatz, wo die Zufahrt nach Lidl ist, das war ja damals alles der Gartenbereich. Und dann kaufte die Bahn das auf, der Ladestrang wurde da gebaut und das war eigentlich das Startkapital meiner Großeltern, um an der Anton-Günther-Straße drei Grundstücke zu kaufen. Und dieses hier an der Tulpenstraße.
Dafür muss man kontextualisieren, das Ganze sah zu diesem Zeitpunkt noch nicht so aus wie heute.
Überhaupt nicht. Es war ja, die Anton-Günther-Straße war die einzige asphaltierte Straße. Tulpenstraße und Pestalozzi-Weg und alle anderen Straßen waren reine Schotterstraßen.
Mhm.
Da gab es noch Gaslaternen.
Ja. Sie sprechen das an, wir sitzen ja gerade hier in der Tulpenstraße bei Ihnen zu Hause, im Haus Ihrer Großeltern. Wie ist es dazu gekommen und was ist die Besonderheit dieses Hauses, dass wir heute sitzen, in dem wir heute sitzen?
Genau, und vielleicht auch zur Kontextualisierung, wann es überhaupt gebaut wurde eben.
1911
erbaut. Und welche Besonderheit gibt es an dem Haus?
An dem Haus gibt es eigentlich all die Besonderheiten, dass mein Großvater fast alles alleine gemacht hat oder mit Hilfen von seinen Freunden. Wenn ich alleine an das Treppenhaus denke, über wie viel langen Zeitraum er wohl gedrechselt hat. Und das Gelände gibt es ja heute noch und das ist das Pütschbeinholz, das könnt ihr heute gar nicht mehr beziehen und könnte auch kein Mensch mehr bezahlen.
Ich kann das nur bestätigen. Also wir sind gerade eben hier durchgelaufen und es ist überwältigend, sich vorzustellen, dass das die Menschen früher selber hergestellt haben, alles in Eigenproduktion. Ja. So wie wir auch heute hier in den natürlich veränderten Räumen sitzen. Also genau. Das, was ich aus den Vorgesprächen mitgenommen habe, zeigt mir ja, dass diese Räumlichkeiten in Ihrem Wohnzimmer, wo wir gerade sitzen, auch mal anders genutzt wurde. Was verbinden Sie denn mit diesem Haus?
Also dieses Haus ist an sich nicht nur mein Geburtshaus. Ja, das ist meine Heimat.
Es ist Ihre Heimat.
Ja.
Das ist schon mal eine ganz treffende Aussage für unseren, für unser Thema.
Genau.
Mich interessiert da, wie war denn die Aufteilung hier verteilt? Wer lebte in diesem Haus zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Wenn wir jetzt aber selber mal umgucken, wo wir jetzt hier sitzen, sitzen wir in einem großen Raum. Das waren mal zwei.
Das waren mal zwei. Mhm. Okay.
Und wenn Sie den Flur betrachten und die anderen Räume da hinten, das waren auch, die jetzt einzeln sind, waren auch, die groß sind, sind also auch mal zwei gewesen. Also es sind überall in den 60er Jahren die Mauern rausgekloppt und die Räume vergrößert worden.
Mhm. Ja. In welchem Zuge, warum?
Naja, die Räumlichkeiten wurden nicht mehr so genutzt. Man hatte früher, das ist ja vielleicht für manchen noch gar nicht verständlich, früher hatte man ein gutes und ein einfaches Wohnzimmer.
Mhm. Und das
war hier zum Beispiel so, der größere Raum, das war das große Wohnzimmer und dieses hier war eigentlich das kleine Wohnzimmer.
Okay.
Das hing ja auch ein bisschen mit den Heizmöglichkeiten zusammen. Es gab ja keine Heizung, es gab ja Öfen.
Ja.
Und da musste man immer sehen, dass man da geheizt hat, wo der kleinste Raum war.
Mhm. Und jetzt hat das Gebäude aber drei Etagen. Wie ist das zu erklären? Also es ist ja wirklich ziemlich groß. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Sie hier alleine untergekommen sind.
Ja. Also in der unteren Etage lebten meine Großeltern und meine Tante und meine Cousine. Also der Vater ist ganz früh gefallen, 42. Und in dieser mittleren Etage, da lebte eigentlich die eine Tochter meiner Großeltern noch eigentlich alleine. Erst mit ihrem ersten Mann, später mit dem zweiten. Da waren wir inzwischen, meine Cousine und ich, schon Flügel, lebten hier gar nicht mehr.
Ja.
Und kamen dann zurück. Und ganz oben, zu meiner Kindheit, ganz oben in der Mansarde wohnte ich mit meiner Familie oder meine Familie mit mir, besser gesagt.
Genau, weil Sie eben schon den Zweiten Weltkrieg angesprochen hatten. Wie war es denn eigentlich so zu der Zeit auch als Kind aufzuwachsen?
Es war an und für sich immer sehr angstbegleitet, so muss man das vielleicht sagen, durch die Luftangriffe.
Mhm.
Obwohl Delmhorst hat ja noch großes Glück in Anführungsstrichen gehabt.
Ja.
Aber es war eben so, Fliegeralarm war häufig in der Mittagszeit. Das war auch der Grund, warum damals die Schule in Stettinger Straße getroffen wurde, mit so vielen Kindern, die umgekommen sind. Und gegen Kriegsende wurden die Angriffe auch um die Nacht verlegt.
Ja.
Also gab es so gut wie nur fertig gepackte Taschen neben dem Bett und immer halb angezogen.
Ah ja, das heißt so, dass sie immer bereit sein konnten.
Ja, immer bereit sein, aufzuspringen und runter.
Hat denn dieses Haus oder das Umfeld hier auch etwas abbekommen?
Wir hatten eine Brandbombe im Garten.
Das heißt, wenn man hier hinaus sieht, da wo heute die Garage sich quasi befindet. Okay, also wirklich oder nicht weit vom Haus.
Nicht weit.
Das heißt, es muss ja auch irgendwie so eine Art Bunker oder Versteck ja hier auch in der Nähe gegeben haben.
Ja, es hat an dem Realschule, wo jetzt die Realschule ist, war ja damals Volksschule, Lissingenstraße, und da gab es einen Bunker. Hm. Aber wir gingen nicht im Bunker. Unser Opa hat ja hier im Keller den Keller abgestützt mit Stämmen und wir sind immer hier in den Keller gekrochen.
Ob das so viel besser gewesen, ich bin mir da nicht
also
sicher.
Mit Sicherheit, wenn das Haus zusammengebrochen wäre, wären wir sowieso alle verschüttet. Aber ich denke, im Stillen haben die vielleicht gedacht, wenn dann alle, dann gemeinsam.
Hm. Ja, das muss nicht einfach gewesen sein.
Nein.
Insbesondere auch, weil dieser Zeitabschnitt ja auch mit Ihrer Schulzeit zusammenhängt.
Ja,
wie sah denn die Schulzeit
zu der Zeit so aus?
Ja, die Schulzeit war natürlich sehr braun angehaucht, logischerweise. Weil es gab ja bestimmte Lieder, die wurde man nicht, sang man nicht mehr. Es gab bestimmte Gedichte, die sprach man nicht mehr. Und das musst du ja als Kind erstmal verstehen. Was für mich natürlich ganz toll war, war immer die Fahnenaufmärsche vor und nach den Ferien. Aber warum? Dann wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen. Aber das habe ich als Kind ja gar nicht verstanden, den Inhalt. Aber für mich als sangeswütiges Kind war das natürlich immer ganz toll, die Melodie.
Ja.
Heute weiß ich, was es bedeutet hat.
Ja, ja, ja.
Aber
da muss man ja auch wieder kontextualisieren, Frau Lobenstein, für Sie. Sie sagen, manche Lieder konnte man nicht mehr singen. Wir haben einen Aspekt bisher noch völlig ausgespart. Das ist nämlich ihre Religiosität, ihr Katholizismus, den sie durch...
Das wurde natürlich auch ein bisschen schwierig, denn es wurde ja wieder zu die Mitte des Krieges schon mal war. Da wurde ja mehr darauf geachtet, dass die Jugend auch eingenommen wurde. Mhm. Und wurde, wenn man das heute betrachtet, wie das aufgebaut wurde, war das natürlich für die damalige Zeit für manchen verständlich, weil auch der arbeitende Mensch hatte sich früher für seine Kinder keine Ferien erlauben können. Und zu der Zeit gab es die Ferienlager. Mhm. Nicht? Und, aber es wurde auch so geregelt, dass auch das Treffen der Jugendlichen immer genau zu den Zeiten waren, wo die Christen ihre Messen hatten. 8:30 war Kindergottesdienst, ja. 10:00 war Hochamt. Mhm. So, und zwischen 9 und 11 waren immer die Veranstaltungen von Jungvolk und HJ.
Ah, das heißt, man hat die Jugend wirklich isoliert.
Man hat sie isoliert und auch ganz geschickt beeinflusst. Wenn heute jemand sagt, hättet ihr denken können, nein, man soll sie mal ganz zurückverfolgen. Das war schon so aufgebaut, dass ein junger Mensch schon fasziniert war von dem, was ihm geboten wurde. Das darf man nicht in Abrede stellen.
Wurden denn trotzdem auch zu Hause sozusagen, naja, nennt man das im Geheimen, aber trotzdem der Katholizismus sehr weitergepflegt, eben durch Lieder, durch ein paar Traditionen, die aufrechterhalten wurden?
Zu Hause sehr. Es wurde immer darauf geachtet, dass Tischgebete waren, dass zu Mai und Oktober Rosenkranzandachten waren. Entweder machte man sie zu Hause oder wir Kinder, die ja Religionsunterricht in der Kirche hatten, aus allen Stadtteilen, ob Düsseldorf oder sonst wo, kamen alle aus den Stadtteilen zur Kirche hin. Ja. Da wurde das sehr gepflegt.
Ja. Und wie genau kann man sich vorstellen, ich denke jetzt an Ihre Großeltern, und die sind ganz besonders verbunden mit der St. Marienkirche hier in Delmenhorst, der Rote Dom des Nordens, der ja wirklich ein Ausrufezeichen war, was ja, man kann es ja so sagen, aus den Geldern der Industriekräfte hier geschaffen wurden. Genau. Katholizismus quasi durch die Arbeiterschaft hier nach Delmenhorst getragen und dann um die Jahrhundertwende, 1901 war, glaube ich, Grundsteinlegung und 1903 die Weihe.
Ja, um den Dreh war das, genau.
Genau. Inwiefern ist Ihre Familie damit verbunden, mit dieser Geschichte?
Ja, das an und für sich fast alle Katholiken, die hierher kamen, die in der Wolle gearbeitet haben. Warum? Es gab ja nur eine kleine Kapelle.
Wo war die?
In der Nähe vom Josefstift, das heutige Josefstift, was mal, oder damals wäre es kein Krankenhaus mehr. Da gab es eine kleine Kapelle, aber die Familien wurden ja immer größer.
Ja.
Ne? Also, und dann, es gab Taufen, Heiraten, Taufen, Firmung, alles, was wurden immer größer. Und da haben die sich zusammengetan, die Schlesier vor allen Dingen, und haben einen Kirchenbauverein gegründet. Und mein Opa und noch verschiedene, die hatten eigentlich die Idee. Und dann ist das über den damaligen Pfarrer an die Stadt angetragen worden. Und das hat auch nach vielen Mühen wahrscheinlich geklappt, wie ich hörte. Aber dann kam es, dass die Delmenhorster, die Alt-Delmenhorster, da gar nicht so mit einverstanden waren. Warum? Weil die Idee, diese Kirche zu bauen, war entsprechend der Bau größer als die Stadtkirche.
Ja.
Und das war natürlich nicht so prall für die damaligen Delmenhorster.
Ja.
Und wenn man davon ausgeht, wie die Zugereisten alle kamen, gab es 50 Katholiken.
Ja, also wirklich beinahe nichts. Da hat diese Kapelle eben noch ausgereicht.
Ja, da hat es gereicht, aber dann nicht mehr. In der Kapelle bin ich übrigens, das war später noch meine Schulklasse, bin ich noch zur Schule gegangen, mein erstes Jahr. Ja, erste Jahr habe ich da verbracht, da habe ich noch die Sütterlin-Schrift gelernt.
Oh.
Und aber noch Fräulein Toast gehabt. Fräulein Toast war das eine Lehrerin, die wurde ja auch von den Braunen nachher abgesetzt. Aber Fräulein Toast hat ein großes Andenken von sich aus geschaffen, denn sie hat in den Schulbüchern sehr viel beigetragen. An Gedichte oder Lesungen oder Stadtgeschichte, also das kann man heute noch nachlesen.
Ist interessant, es ist ein Hinweis darauf, wie regional Schulbücher auch waren, wenn sie eben von den eigenen Lehrkräften auch noch mitgestaltet wurden. Das ist ja völlig anders als das, was wir heute machen, dadurch, dass so, ich sag mal, stark vereinheitlicht nach einem Lehrplan gelehrt wird.
Ja, und es wurde auch damals sehr viel Wert noch auf Heimatkunde gelegt. Das ist ja ein Wort, was heute keiner mehr kennt.
Ja, wir versuchen es ja wieder zurückzubringen, Frau Lohenstein. Wir sind ja dabei.
Ja.
Genau, wie lief das denn weiter ab? Also inwiefern konnten sich Ihre Großeltern und dann auch später Ihre Eltern dann so mit Blick eben auch auf die 20er und 30er Jahre noch da in diesen katholischen Vereinen so engagieren? Wie lief das weiter?
Ja, auch während des Krieges haben die sich alle immer sehr engagiert. Natürlich immer im vorsichtigen Rahmen. Es musste ja auch ein bisschen unauffällig sein. Und es war ja auch so, dass meine Eltern waren inzwischen damals ja noch junge Leute. Die hatten ja auch ihre Verbindung zu halten. Wer beschäftigt war und Arbeit hatte, mussten die Männer in die SA. Nicht? Das war allerdings, ist nicht zu verwechseln mit SS, davon abgesehen. Aber das war so, ja. so eine Staffel, die mussten quasi, mussten uniformiert sein und hatten bestimmte Abende oder Sonntage manchmal zu verbringen. Also ich, für meine Begriffe heute würde ich sagen, die wurden einfach belehrt, wie die Ideologie aufgebaut war. Und zu Hause konnte sich jeder denken, was er wollte. Aber es gab natürlich auch ganz Besessene. Ne?
Ja. Ich habe da das Stichwort 26. November 1943. Was sagt uns dieses Datum?
Ja, das ist der Bombeneinschlag in der Kirche gewesen. Das war ja, wenn ich mich erinnere, war das sogar die Mittagszeit. Und zwar, das ist ein großes Unglück für die Kirche gewesen, obwohl die Bomber, die hatten eigentlich versucht, oder wollten die Rüstungsbetriebe. Wir hatten hinter der Bahn, die Wolle hatte einen Teil Rüstungsbetriebe, die Ankermarke war Rüstung und Schlüsselmarke waren alles Rüstungsbetriebe. Und die wollte man treffen. Aber damals war man noch nicht so zielgenau wie heute. Und da hat es eben die Kirche erwischt.
Ja.
Leider. Und zum großen Glück auch noch, nicht das Lazarett, das Josefschiff war damals Lazarett.
Ja.
Also das wäre vielleicht noch tragischer gewesen.
Ja.
Nebenbei bemerkt.
Und wirklich direkt da nah dran. Also das
ja, muss genau man dran.
Das ist,
schließen ja zusammen die Grundstücke.
Ja, ja. Wie können Sie uns erzählen, wie Sie das miterlebt haben? Wie haben Sie das?
Genau, wie haben Sie das wahrgenommen? So.
Von wo aus und wie haben Sie das ganze Werk, was da passiert ist, das erste Mal gesehen?
Also, wie wir das erste Mal dahin konnten, nachdem das passiert war, alles strömte ja hin, war ja klar. Das Ausmaß kann man sich vielleicht so gar nicht vorstellen. Man muss sich die Bilder angucken. Von diesem Prachtbau haben Sie nur noch die vier Wände gesehen. So, und drin, es war alles kaputt, alles übereinander. Die angeschlagenen dicken Säulen, solche Löcher drin, die kaputten Bänke, die große Strahlmadonna, weg.
Ja. Ja, die ist quasi geköpft worden, ne? Da ist der Kopf ja bis heute noch verwahrt worden von der Kirche.
Genau, also es, man kann sich das nehmen. Also wenn ich heute Teile aus Ukraine sehe, da erinnert mich sich vieles daran. Wie schlimm das ist. Und hinzu kam ja auch noch ganz tragisch. Man hatte ja während des Luftangriffs, war ja immer ein Turmwart in der Kirche. Irgendjemand hat sich mal freiwillig abgestellt, wenn mal was sein sollte, dass man schnell in die Pfarre gehen konnte oder jemand rufen. Und da war auch ein Turmwart und der ist auch noch schwer verletzt worden. Und der konnte auf allen Vieren, das weiß ich von erzählen, das habe ich nicht gesehen, der konnte auf allen Vieren rausrobben, hat es aber nur noch geschafft bis auf den Vorplatz. Und dann ist ja auch der Pfarrer gekommen und der hat dann diesen jungen Menschen ins Lazarett getragen. Und das hat ihn das Leben gerettet.
Ja, also wirklich in letzter...
Letzter Sekunde. Genau, genau.
Und wie haben da die Aufräumarbeiten funktioniert? Also es ist ja klar, ich denke mal, der Schock war an erster Stelle für alle groß. Ich
kann mir saß tief.
Auch für ihre Großeltern kaum vorstellen. Die waren ja, die haben das ja auch mitgesehen. Als Erbauer sind sie ja quasi wieder... zu Wiedererbauern geworden.
Geworden, genau. Ich weiß nämlich nur, meine Großeltern haben sich mal mit Mama und Papa angesprochen. Und unser Opa hatte mal gesagt, vom Erzählen weiß ich das, meine Tante sagte mal, sie kam nach Hause und hat gesagt, Mama, das kriegen wir nie wieder hin.
Das ist genau ein Beleg dafür. Also ich glaube, da war man einfach erschlagen in dem Moment.
Erstmal war man erschlagen und man wusste ja auch in der braunen Zeit, durften sakrale Gebäude nicht aufgeräumt werden. Es durfte nur das wiederhergestellt werden oder repariert, was kriegsbedingt nötig war. Zum Beispiel Luftschutz oder sonstiges oder fürs Lazarett.
Ja.
Vor allem wusste man ja auch zu der Zeit gar nicht, wann der Zweite Weltkrieg ja enden würde.
Genau.
Das war ja... gerade die Drehachse, so 42, 43.
Das war ja die Hauptbombardierungszeit.
Ja.
Und was wir hier abgekriegt haben in Delmenhorst, war eigentlich der Rest, den sie in Hamburg, Hannover und in Bremen nicht losgeworden sind. Das wurde hier abgeschmissen.
Ja.
Da gibt es ja sogar auch die Geschichte, dass auf dem Nordwoller Gelände ja auch das, wie ist das, das Badehaus?
Genau, das Badehaus
ist zerstört worden. Das Badehaus ja auch als einziges Gebäude ja zum Glück des Nordwolle-Geländes nur ja getroffen wurde. Auch
genau, also in Gänze zerstört worden, ja, die Badeanstalt und natürlich die Industrie, diesen mittleren Teil, das Hauptschiff hat man auch getroffen, aber eben nur vereinzelt. Mhm. Also da, ich würde mal fast sagen, die Wolle ist noch glücklich davon gekommen.
Das waren Zufälle. Das waren echt Zufälle, ja. Aber es muss schon schrecklich gewesen sein.
Aber dennoch, dann war ja Kriegsende.
Ja.
Und können Sie beschreiben, wie das Kriegsende hier in Delmhorst aussah und was dieses Haus hier in der Tulpenstraße auch für eine besondere Rolle hat?
Ja, und wie sich das auch angefühlt hat, das Kriegsende.
Also das Kriegsende war eigentlich ganz seltsam. Und zwar, es hieß ja immer, Delmhorst wird verteidigt. Da hatten wir natürlich große Angst. Mhm. Aber also unser Pfarrer und verschiedene von der Stadt, die haben versucht, sich zusammenzutun und wollten dann zur großen Höhe raus, denen entgegen. Mhm. Das ging lange hin und her. Jedenfalls um die Mittagszeit, ein Tag war es um die Mittagszeit, da hieß es auf einmal, bei Hohenner, das ist ein Lebensmittelhandel gewesen, an der Langen Straße, genau, von der Kramerstraße auch guckte man drauf. Und da hieß es auf einmal, bei Hohenner gibt es Zucker. Und unabhängig davon, was noch passierte, haben sich unsere Frauen, meine Mutter und meine Tante alle aufs Rad gesetzt und nach Hohenner gesaust, um Zucker zu holen. Ein paar Minuten später waren sie wieder da mit einem Riesengeschrei. Opa, Opa, die ersten Panzerspähwagen sind in der Kramerstraße. Da waren die inzwischen von der Stadt schon hin, haben die abgefangen mit weißen Tüchern und die Spielwagen sind hier rein. Mhm. Was ein Panzerspielwagen war, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Wie sieht denn sowas aus? Also
ein kleinerer Panzer und im Spielwagen sagt ja schon der Name, nicht? Dann sitzen die da oben und peilen dann eben alles aus.
Ja. Und inwiefern spielt die Tulpenstraße nun die besondere Rolle da?
Ja, wie sich die Engländer, da kamen ja die Engländer und ein paar Kanadier. Das waren so, die haben sich zuerst hier so ein bisschen vermischt. Und dann sind die erstmal durch die Bismarckstraße und haben geguckt. Wir haben ja nur eine Hauptstraße gehabt hier, an der Günterstraße Richtung Bremen. Mhm. Oder umgekehrt Bremen-Oldenburg. Und dann haben die natürlich Ziele gesucht, wo konnten sie ganz schnell sich breit machen. Genau. Und wir an der Tulpenstraße, Ecke an der Günterstraße, waren natürlich für die Tommies ideal. So, und dann kam irgendjemand rein und Captain, man sagte mal, wir haben mit Kapitän nichts zu tun, der hieß Captain, die Bezeichnung war Captain, und sagte meinem Großvater, zeigte auf die Armbanduhr und hatte gesagt, in einer Stunde alles raus. Ja. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Gefühl ist? Drei Familien und die Großeltern?
Nein, gar nicht.
Ja. Wenn man heute in der Ukraine denkt, dass die Leute flüchten oder rausgetrieben werden, so ein bisschen kann man das nachempfinden. Mhm. Ja.
Und dann, was haben die dann, was war dann hier?
Ja, und dann hat, ich vermute, dass dieser Oberste, der hatte wohl selber Familie, denn er hat sich das so angeguckt und mein Bruder, der eine, der 3 Jahre alt, der hatte gerade einen Tag vorher Geburtstag und mein jüngster Bruder, der war im Januar geboren, das war ja April, das war 20. Adolfs Geburtstag gerade an dem Tag. Hätte ich auch nicht vergessen. Und da hat er gesagt zu meinem Opa, also wir sollten uns in Ruhe eine Unterkunft suchen. Und das, dann machte sich natürlich wieder bemerkbar, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Die früher zusammen hier rüberkamen, die sind alle zusammengerückt und irgendwie sind wir alle untergekommen. Und dann durfte Opa eine Stunde herkommen und aus dem Keller holen, was wir zum wir hatten nicht viel Eingemachtes, Lebensunterhalt brauchten. Ja, und ich durfte immer schön mitlatschen. Und da lernte ich auch das erste Mal Kaugummi kennen.
Ach, ja gut, auch eine wunderbare Beschreibung, wie quasi da das erste Mal ganz verschiedene Kulturen aufeinander trafen und vielleicht nicht nur durch Werbung propagiert, sondern auch wirklich im Leben dann angekommen, dass das Kaugummi dann hier das erste Mal an deinem Haus oder insbesondere für sie dann auffällig
wurde. Aber da gibt es noch eine Geschichte, wenn ich das meinem Neffen erzähle und der will das öfter mal hören und so weiter, dann lachen sich andere noch kaputt. Also wie dieser Oberste durchs Haus ging, unten im unteren Etage wohnen ja meine Großeltern und meine verwitwete Tante und meine Cousine. Und den größten Raum der unteren Wohnung hatten meine Großeltern sich als Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet. So, und der hat sich die Räume alle angeguckt und kommt bei Oma und Opa ins Schlafzimmer. Und da war, ich muss nochmal lachen, wenn ich dran denke, ein rotes Sofa unter anderem. Und über dem Sofa hing eine große Wanduhr. links daneben Marienbild und rechts daneben ein Adolfbild. Ich muss dazu sagen, das Adolfbild war nicht freiwillig hingehangen. Jeder Haushalt musste das haben.
Genau.
Also das war Pflicht. Nicht? Also das Buch von Adolf und das Bild musste da sein. Und wie gesagt, ein Marienbild und Adolf. Und über den Betten das Kruzifix und auf jedem Nachtschrank ein Rosenkranz. Und da hat er sich halb tot gelacht. Warum? Der hat gesagt, so eine schizophrene Familie. Auf der einen Seite sind sie ganz braun und auf der anderen Seite sind sie christlich.
Ja, es ist...
Das muss man sich mal vorstellen.
Ein Zeichen.
Ich weiß zu der Zeit sogar auch noch, was wir an der Uni hatten, wenn ich das hier mal einwerfen kann, dass eben ja, Hochzeiten, die eben von 33 bis 45 stattgefunden hatten, da durfte keine Bibel sozusagen da auf dem Hochzeitstisch liegen, sondern da musste auch Mein Kampf da drauf liegen, um sich das mal vorzustellen.
Ja, also mit dem Mein Kampf war folgendes. Das Mein Kampf kriegte jedes junge Ehepaar geschenkt. Denn früher hatte man nicht das Geld, sich Bücher zu kaufen und so weiter. Und das war Pflichtlektüre. Aber ich wette, von 100 Leuten haben 99 das nicht gelesen. Warum? Zu der Zeit haben die Leute so viel mit sich zu tun gehabt, Arbeit und die Familie ernähren und Haus instand halten. Da gab es keine Zeit zum Lesen. Die Tage, die waren mehr ausgefüllt mit Arbeit. Ja, heute ist das etwas anderes und es war auch nicht alles so elektrisiert, also dass man irgendwo sich in die Ecke setzen konnte und konnte mal eine Stunde lesen.
Ich denke, das hängt ganz stark dann eben vom Haushalt ab, wer die Leute sind, wie viel sie ohnehin gelesen haben und so weiter und so fort.
Genau, aber vielleicht, um dann auch nochmal auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu kommen, wie lange war dann sozusagen das Haus hier besetzt?
Nur circa ein Vierteljahr, wenn ich so schwach eben mich erinnere. Ich kann mich da nicht festlegen, aber es war so in etwa.
Wo sind Sie da untergekommen in der Zeit?
In der Anton-Günther-Straße.
In der Anton-Günther-Straße, also gleich hier.
Bei den Trincheks, ja, genau.
Die Trincheks sind wer?
Das sind, ja, das, also die Trincheck-Familie, Apostel-Familie, das waren die, die untereinander immer Paten waren für die Kinder.
Okay, also eine ganz eng befreundete, verwandte Familie.
Ja, ja,
okay.
Ganz enge Verwandte.
Und Sie sind dann wieder zurückgekommen, hier in dieses Haus?
Ja, wir sind ja wieder zurück.
Nachdem...
Aber es war natürlich... Das kann man sich ja vorstellen. Die haben natürlich hier nicht gewohnt, die haben gehaust, ne?
Ja, das...
Wie das eben so war.
Ja, wie das so war. Ich finde das ganz interessant, wenn ich das so beschreiben darf. Über die Zeit entwickelt man natürlich auch eigene Mechanismen, um mit diesen Sachen umzugehen. So fällt ich auf, nur um es einmal noch hier hervorzuheben, warum sie das tun. Ich glaube, wenn sie von... von dem Diktator, wenn Sie von Hitler sprechen, dann nennen Sie den Adolf.
Ja.
Ich soll, also aus unserer Perspektive, für Anna und mich jetzt als Geschichtsstudierende, ist das ein Zeichen davon, von eigenem Umgang damit, wie man damit eben, wie man das verarbeitet. Nur um es darzustellen oder zu verdeutlichen, dass Frau Lobenstein hier keinesfalls die Sachen irgendwie beschönigen möchte oder ähnliches, sondern dass es ein Ausdruck von absolut persönlichem Umgang mit der Sache ist.
Weil mit Hitler war auch der Begriff, die Bezeichnung Heil vorweg. Und Heil Hitler, das war immer schon zum Gänsehautkriegen für die meisten, die nicht hinter dem System standen. Darf man nicht vergessen.
Ja, und das wollte ich hier nochmal aufgreifen, dass das hier und auch
ein Bewusstsein... Dass wir das kontextualisieren noch einfach.
Ja.
Genau. Genau, um auch nochmal auf das Thema Heimat zu sprechen zu kommen, weil das ja öfter gefallen ist, auch hier im Podcast. Haben Sie die alte Heimat Ihrer Großeltern denn auch besucht?
Ja, während des Krieges. 42.
Und wie war das für Sie so?
Für mich war das ein besonderes Erlebnis, weil ich habe Oppeln, die Stadt, Großstadt, kennengelernt und ein paar Kilometer weiter im Dorf haben wir gewohnt. Und für mich war das ganz toll. Das war Landwirtschaft und ich konnte da zur Schule gehen mit den anderen Kindern zusammen. Und was meine Großeltern nachher gar nicht so toll fanden, wie ich zurückkam, ich konnte auf Wasserpolnisch auch schimpfen. Ich kannte die Worte, die Übersetzung zwar nicht, aber man konnte ja an dem Slang hören, und meine Oma hat immer gesagt, das darfst du nicht, das ist ein schlechtes Wort.
Wieso waren Sie denn da?
Wir waren da von Mai bis Advent.
Und warum?
Und zwar, mein Bruder ist April 42 geboren, einer meiner Brüder. Und da kamen die ersten Luftangriffe, wurden mehr, und da kamen die ersten Phosphorbomben, wurden da gelegt. Und dann fiel ja hier die Luftmine in der Heidestraße und die Brandbombe bei uns irgendwann im Garten. Und dann hörte man von den Phosphorbomben, und zwar das Folgende, die Phosphorbomben, Die Phosphorbomben, die konnten wir, wenn sie bei mir im Treppenhaus aus dem kleinen Fenster gucken, konnten wir rüber gucken nach Hannover. Und dann hingen die Phosphorbomben in der Luft, wie Tannenbäume. Wie das möglich war, ist mir ein Rätsel. Und da hat unser Opa gesagt, dass wir Zeit, dass die junge Familie in Sicherheit kommt. Wenn wir hier untergehen, wir alten Leute, dann ist das eben so. Und das war der Grund, warum wir da waren.
Das heißt, sie wurden von ihrem Opa quasi in seine alte Heimat zurückverfrachtet.
Genau, genau. Okay.
Was war das für Erfahrung, wenn man da das erste Mal ankommt? Sie haben jetzt schon erzählt, das war eine Großstadt.
Ja, eine Großstadt. Fand ich, war natürlich ganz toll. Straßenbahn und sowas kannte ich ja nur von Zugucken aus Bremen. Und so weiter. Das fand ich immer ganz toll, muss ich sagen. Und der Verwandte, der war da, bei dem wir wohnten, der war in einem Polizist und da hat er irgendeine leitende Stelle in der Nähe vom Polizei, durfte ich auch mal reingucken in dieses Riesengebäude. Aber das Spannendste war für mich natürlich da auf dem Bauernhof. Das einzige Übel war, die hatten so viel Gänse. Und der Gänserich, der war immer hinter mir, der kniff mir auch in die Waden. Das war nicht so toll.
Das war nicht so toll. Haben Sie denn auch die Heimat Ihrer Großmutter dann auch besucht?
Die haben wir nicht besucht. Das war so die Ecke mehr da aus und das Rosstalmeer aus der Ecke da war. Was ich ganz spannend zu der Zeit fand, damals in Schlesien hat man sein Brot noch selber gebacken. Und jeder hat sein Brot gebacken und einer war immer dran, auf der Schubkarre für alle aus der Nachbarschaft die Brote zum Bäcker zu fahren. Fand ich natürlich ganz toll. Das war ein Erlebnis.
Eine Schubkarre, das waren entsprechend viel oder entsprechend große
Brote? Ja, waren viel. Mindestens 6-7 Brote immer aus der Nachbarschaft. Oh ja. Einer war immer mal dran.
Okay, ja, nicht schlecht. Das ist ja wirklich.
Ja.
Und dann kamen Sie aber wieder zurück, weil es hier sicherer geworden
ist. Ja, inzwischen war es sicherer geworden und dann kamen wir zurück und es ging auf die Adventszeit los. Dann wollten wir auch wieder nach Hause.
Genau, und bis heute eben leben Sie in der Tulpenstraße.
Ja.
Das heißt, Sie haben...
Zwischendurch mal raus, wie die Familie größer geworden ist, aber wieder zurück.
Das, also, wenn man das zusammenfasst, finde ich, war das ein wunderbarer Kreislauf, der in Schlesien begann.
Ja.
Ihre Großeltern kannten sich nicht, sondern haben sich erst hier auf der Wolle kennengelernt.
Auf der Wolle kennengelernt, ja.
Und sie lebten hier, sind hier groß geworden, mussten vielleicht sogar die Heimat, die alte Heimat der Apostelfamilie wieder kennenlernen.
Ja.
Und sind dann quasi, die haben den Kreislauf wieder einmal gemacht und sind zurück nach Delmenhorst gekommen und sind bis heute hier. Wir haben da für unseren Podcast immer eine Abschlussfrage. Anna, willst du vielleicht?
Darf ich mal etwas zwischensagen?
Natürlich.
Und zwar als Folgendes, wenn ich das heute rückfilme. Wir sind ja damals vor den Bomben geflüchtet nach Schlesien.
Ja.
Und das Tragische an der Sache ist, am Kriegsschluss mussten die Schlesier flüchten oder wurden vertrieben hierher. Das heißt, mal waren wir die Aufgenommenen, nachher waren die die Aufgenommenen. Das nur nebenbei.
Ja. Auch ein wichtiger Punkt für den Haus der Geschichte.
Und auch so für unsere Familie. Und das waren wir nicht allein, das waren andere auch.
Ja.
Nicht Familie Blaut aus der Legenstraße zum Beispiel. Und dann gab es eine Familie Spalleck, im Pestalozzi-Weg, kann ich mich erinnern, die hatten auch Wurzeln im Schlesischen.
Genau, um das Ganze hier einmal gut abzurunden, kommen wir dann zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, ob und inwiefern eben Delmenhorst über die Zeit auch ein Stück Heimat für Sie geblieben ist.
Naja, ich bin ja nicht nur hier geboren und aufgewachsen, aber ich fühle mich hier heimisch und zu Hause. Und ich denke, Heimat ist das, wo ich mich zu Hause fühle.
Das sind doch sehr gute Abschlussworte hier für diesen Podcast gewesen. Genau, dann danken wir Frau Lohmstein Ihnen, dass Sie eben diesen Podcast mit uns heute aufgenommen haben. Danken auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Genau.
Vielen, vielen Dank, Frau Lohmstein. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen sich das hier mit anhören. Dieser Podcast wird auch auf CD erscheinen. Das heißt, für all diejenigen, die sich das nicht übers Internet anhören wollen oder können, werden dann auch so darüber oder darauf stoßen können. Also vielen, vielen Dank, Frau Lohmstein.
Gerne.
Wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, alle zusammen. Wir freuen uns sehr.